Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Hallo am Sonntag. Ich spreche heute mit dem Wuppertaler Oberstaatsanwalt Wolf Tillmann Baumert. Erstmal guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen.
Was ich nicht rausgefunden habe, wie lange sind Sie jetzt eigentlich schon Staatsanwalt in Wuppertal?
28 Jahre und ein paar Monate.
Ui, das ist ja schon eine Zeit, die Sie da überblicken. Auch eine ganz schöne Entwicklung, die wahrscheinlich in Wuppertal Sie da mitgemacht haben. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Erinnern Sie sich noch an das erste Interview, das Sie jemals gegeben haben?
Ja, das tue ich. Das war sehr ungewöhnlich, weil ich gerade zum Pressesprecher ernannt worden war und dann klingelt das Telefon und es meldet sich Bravo Girl. Und Bravo Girl wollte gerne ein Interview zum Thema Jugendkriminalität und ich muss gestehen, mein erster Gedanke war, okay Leute, deine Kollegen wissen, dass du heute den ersten Tag als Pressesprecher hast, da nimmt hier einer auf den Arm. Gott sei Dank habe ich das nicht rausgelassen, denn es war echt, es war wirklich Bravo Girl. Ich habe ein Interview zum Thema Jugendkriminalität gegeben, das ist auch erschienen. Ja, das war mein Einstand.
Und die Zeitschrift haben Sie sich sicherlich auch gekauft.
Ja, ich habe mal reingeguckt.
Oder hängt es noch in der Küche?
Nein, das hängt nirgendwo. Ich bin ja auch nicht gerade das Zielpublikum für die Zeitschrift.
Wir sind im großen Interview am Sonntag. Das ist der Elbertalk. Diese Stunde mit ein bisschen Musik. Ich freue mich, dass ihr zuhört und dass Sie da sind, Herr Baumert. Mein Name ist Jasmin Voss. Ist das ein Traumjob, Staatsanwalt?
Für mich ist das der beste Job der Welt.
Was macht das aus? Warum?
Die Bandbreite, die man hat. Also ein Staatsanwalt hat ja drei Hauptaufgaben. Er ist Ermittler, er ist Ankläger und er ist Vollstrecker in Strafsachen. All das machen wir und das unterscheidet uns von allen anderen juristischen Berufen. Wir sind also vom ersten Tag dabei, wenn eine Straftat passiert ist und klären das auf unter Mithilfe der Polizei, die wir dann einsetzen. Wenn wir dann die Ermittlungen abgeschlossen haben, dann haben wir entweder genug Beweise, um Anklage zu erheben oder auch nicht. Wenn nicht, stellen wir das Verfahren eben ein. Aber wenn die Anklagereife da ist, dann klagen wir an. Und dann geht es ja irgendwann in das gerichtliche Hauptverfahren, da treten wir natürlich auch auf. Das ist natürlich das, was die Leute so aus dem Fernsehen vielleicht auch immer mal meinen zu kennen, wobei die Wirklichkeit immer anders ist als im Fernsehen. Und wenn ein Mensch dann rechtskräftig verurteilt ist, dann sind auch wir Vollstreckungsbehörde. Das heißt, wir wirken dann auch mit dabei, dass er seine Zeit halt absitzt im Gefängnis oder seine Bewährung durchsteht oder auch nur seine Geldstrafe bezahlt.
Naja, also Sie begleiten eigentlich quasi so den Weg von vor der Festnahme bis zum Gefängnis.
Ja, von direkt nach der Tat bis zur rechtskräftigen oder bis zum Ende der Strafvollstreckung sogar.
Und was ist nochmal dieser kleine Unterschied? Sie sind ja Oberstaatsanwalt?
Ein Oberstaatsanwalt ist ein Abteilungsleiter. Das ist jemand, der dann eine Gruppe von Staatsanwälten führt. In meinem Fall ist das die Abteilung für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität.
Wir gucken uns mal ein, zwei Beispielfälle hier aus Wuppertal an, die aktuell viel in den Medien sind. Da ging es gerade um diesen Fitnesstrainer, der angegriffen wurde. Dem wurde eine Bierflasche über den Kopf gezogen. Das war an so einem Parkplatz an der B7, an der Tankstelle. Und zwei Verdächtige haben sich da inzwischen gemeldet mit ihren Anwälten. Wie geht's dann weiter und wo melden die sich?
Also gemeldet haben die sich bei der Polizei. Das ist ja auch erstmal das Naheliegende, denn die ist natürlich zuerst mal am Ball. Die Anwälte haben sich dann nacheinander da gemeldet für ihre Mandanten und haben bislang noch keine Angaben gemacht. Nur, dass man halt derjenige ist, der da halt gesucht wird. Und das heißt, wir sind jetzt dabei, die Ermittlung fortzusetzen. Wir haben natürlich diese Bierflasche. Das können Sie sich vorstellen, die ist natürlich nicht ganz ohne Spuren. Wenn man die in der Hand hat, wenn man daraus getrunken hat, dann werden wir schon recht schnell feststellen, wer das war. Und ich denke mal, wir werden dann schon feststellen können, was da gelaufen ist. Zumal unser Fitnesstrainer ja auch der Zeuge ist, der bei der Tat nun wirklich dabei war.
Ja, wobei ja die Täterbeschreibung war ja relativ schwach, weil das war in der Nacht, es war dunkel, es ist ganz schnell passiert. Da wusste man nur irgendwie so zwei Männer oder so, ne?
Ja, das ist klar. Also so kommt das ja auch erstmal bei uns an. Der Fall ist ja nicht direkt aufbereitet, wenn er zu uns kommt, sondern wir kriegen mit, dass ein Mensch schwer verletzt worden. Und dann fangen die Ermittlungen an. Und genauso ist es bei der Polizei ja auch. Die fängt dann an, den Geschädigten zu vernehmen, Spuren zu sichern. Und dann geht das Spiel einfach von vorne erstmal los.
Und eine Spur, die gesichert wurde, wahrscheinlich direkt am Tatort, ist da diese Bierflasche eingesammelt worden.
Natürlich, die Bierflasche haben wir, beziehungsweise die Bruchstücke davon. Und natürlich werden die auch untersucht.
Wie sieht die aus?
Wie sieht die aus? Blutig sieht die aus. Sie hat einer ins Gesicht gekriegt und ist dadurch erheblich verletzt worden.
Ja, okay. Ich kenne das ja, wie Sie gerade gesagt haben, ich kenne es ja nur aus dem Fernsehen. Muss man sich da immer so ein bisschen auf den Zufall verlassen, dass sich da jetzt auch wirklich jemand meldet? Gerade wenn man nur so eine Täterbeschreibung hat, die auf jeden passen könnte?
Also auf Zufälle verlassen wir uns mal gar nicht. Also die Ermittlungen sind natürlich weit mehr, als nur jetzt die Bierflasche sich anzugucken. Sondern Sie müssen sich vorstellen, da sind ja in der Gegend möglicherweise Überwachungskameras, die werden ausgelesen. Wir haben Aufrufe in den Medien, auch durch unser Tatopfer. Und dann melden sich möglicherweise auch Zeugen und sagen, ich habe da was gesehen, ich habe was mitgekriegt und erzählt uns das. Und so versuchen wir halt die Spurenlage zum Beweis zu verdichten, um dann schließlich Leute auch vor Gericht stellen zu können.
Mhm. Und das ist jetzt der nächste Schritt da, in diesem Fall um den Fitnesstrainer?
Ja, es bleibt ja auch abzuwarten, ob unsere Beschuldigten sich weiter äußern. Die sind ja anwaltlich beraten, das müssen die nun entscheiden, ob die Angaben zur Sache machen oder nicht. Und dann werden wir sehen, ob das eingeräumt wird oder ob wir halt alles beweisen müssen.
Und wie lange kann sich sowas ziehen?
Ja, das kann durchaus auch Monate dauern, weil die Spurensicherung, im Krimi geht das ja innerhalb von 90 Minuten, da haben sie alles mal ausgewertet, so ist es leider in der Wirklichkeit nicht. Da ist ja auch ein bisschen Arbeit zu leisten. Auch die Anwälte haben ja ein Recht, in die Ermittlungsakte zu gucken. Das machen die natürlich auch. Und dann müssen sie sich mit ihren Mandanten beraten. Und dann werden sie vielleicht was erzählen. Das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit.
Ein anderer Fall, der bundesweit tatsächlich sogar durch die Medien gegangen ist, ist dieser etwas peinliche SEK-Einsatz in Oberbarm. Sie wissen vielleicht direkt, wovon ich rede, wenn ich peinlicher Einsatz sage. Da stand das SEK morgens vor einer Tür, tritt die ein. Es war ein großes Tamtam, was viele auch mitgekriegt haben. Und dann war der Gesuchte gar nicht zu Hause. Nachher hat man dann auch rausgefunden, das hat die Polizei auch gewusst, aber da wurden Infos nicht weitergegeben. Der Gesuchte war dann in der Türkei und nachdem er gehört hat, dass da das SEK vor seiner Tür stand, ist er natürlich auch erstmal da weggeblieben. Sie können da wahrscheinlich als Staatsanwalt erstmal nichts für, aber Sie haben jetzt schon mit dem Fall auch zu tun.
Ja, natürlich haben wir mit dem Fall zu tun, zumal der bei mir in der Abteilung läuft. Das ist eine Wirtschaftsstrafsache. Man muss den Fall vielleicht ein bisschen schildern, damit man versteht, was da überhaupt passiert ist. Wir haben einen Beschuldigten, gegen den seit längerer Zeit schon ermittelt wird, wo auch ein Haftbefehl in der Welt ist, weil der Tatvorwurf recht erheblich ist. Und der aber schon seit langer Zeit auch mit uns kooperiert. Der stellt sich den Befragungen, der macht alles Mögliche mit. Und er hat halt einen familiären Teil auch in der Türkei. Und da gibt's natürlich auch ein Bedürfnis, da mal ab und zu hinzufahren. Und das hat er mit unserer Erlaubnis getan, ist und auch immer brav wiedergekommen. So, und dann gibt es ein Verfahren, was ganz woanders geführt wird, nicht in Wuppertal. Und die sprengen dem die Tür auf, während er mit unserem Wissen und unserer Billigung in der Türkei ist. Das ist natürlich unerfreulich. Das muss man dazu sagen, dieser Mann hat einen Anwalt, den er auch bevollmächtigt hat, Zustellung entgegenzunehmen. Und dadurch ist es uns möglich, auch Anklage zu erheben. Wir wissen ganz genau, wo er ist. Und die Anklage ist mittlerweile beim Landgericht Wuppertal. Und wir werden sehen, ob er sich dem gerichtlichen Verfahren dann stellt oder ob das anders zu Ende geht.
Auch da heißt es wieder abwarten.
Da müssen wir dann mal abwarten. Das ist ja jetzt nicht mehr in unserer Hand. Das ist jetzt ein Verfahren bei Gericht.
Gibt es denn da irgendwie noch ein Nachspiel jetzt dadurch? Also jetzt wussten Sie ja doch vorher schon davon, dass der weg war. Und haben Sie da Infos nicht weitergegeben? Oder?
Nein, also dieser Einsatz, der nicht von uns initiiert worden ist, kam für uns völlig überraschend. Aha. Also ich habe davon erfahren durch Anrufe von Journalisten. Hör mal, warum knallt das da? So, und konnte ich denen erstmal auch nicht sagen. Und die Polizei Wuppertal konnte man das erstmal auch nicht sagen. Nach dem Motto, ja, da ist auch irgendein SEK. Gut, und dann guckt man mal nach, was ist denn da los? Und dann kriegt man mit, ach du, ja. Also es ist eine andere Behörde gewesen, die dazu gegriffen hat. Es hat da wohl ein Informationsversehen gegeben innerhalb der Polizei, aber unsere Behörde war da gar nicht dran beteiligt.
Okay, also das wird nicht weiter verfolgt. Das ist jetzt halt doof gewesen und das ist... Ja, peinlich im Nachhinein.
Das ist doof gelaufen, aber das sind halt auch Bearbeitungsfehler, die passieren. Gott sei Dank sehr selten und das ist jetzt ein dramatischer Fehler, aber er ist eben passiert und so ist das Leben.
Herr Baumert, ist Wuppertal ein besonders kriminelles Pflaster?
Absolut nicht. Wuppertal ist zumindest von der Statistik her eine der sichersten Großstädte Deutschlands. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht doch Pech haben können und Opfer einer Straftat werden. Aber von den Zahlen her sind wir recht sicher. Wir sind viele Jahre immer entweder die sicherste Großstadt oder die zweitsicherste Großstadt. Da streiten sich dann die Gelehrten manchmal drum.
Gibt es da irgendwelche Gründe? Weiß man, warum das so ist?
Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich denke, auch eine gewisse Stringenz in der Strafverfolgung spielt da eine Rolle. Die Strafen in Wuppertal sind deutlich höher, als zum Beispiel auf der Rheinschiene ist.
Aha. Man könnte ja auch, oder das hätte ich zumindest gedacht, dass der Eindruck vielleicht ein anderer ist, wenn man sich jeden Tag so mit Straftaten beschäftigt. Das hat man ja auch zum Beispiel, kennt man von Facebook oder Instagram, man hat so Bubbles und die Themen, mit denen man sich täglich umgibt, die beschäftigen einen und dann macht das auch so ein Gefühl. Also ich meine, wie ist das, wenn man sich den ganzen Tag mit Straftaten beschäftigt, kann man dann trotzdem noch positiv auf die Menschheit gucken?
Ja, natürlich. Also es gibt zwar Straftäter und das sind natürlich schlimme Leute zum Teil, aber es gibt auch ganz, ganz viele gute. Und das darf man immer nicht vergessen. Und von daher, ich lerne auch viele, viele sehr freundliche Menschen kennen, die sehr engagiert sind, auch für gute Sachen. Und das wiegt ganz viel auf.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade gesagt, also hier in Wuppertal wird strenger bestraft als an der Rheinschiene. Das heißt, wenn ich hier in Wuppertal angeklagt werde oder ein Verbrechen begehe, habe ich Pech. Und wenn ich es in Duisburg mache, dann komme ich nicht so lange ins Gefängnis, oder?
Ja, die Duisburger sind auch keine Kinder von Traurigkeit, aber es gibt immer den alten Juristenschnack, wenn man auf der A46 besoffen Auto fährt und die Polizei ist hinter einem, dann Vollgas Richtung Düsseldorf, da kostet es die Hälfte.
Okay, den kannte ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich auch kein Tipp, den wir so weitergeben
wollen.
Nein,
natürlich nicht, um Gottes Willen.
Warum haben Sie sich eigentlich damals für den Job als Staatsanwalt entschieden?
Das ist bei mir gewachsen in der Referendarzeit. Jetzt muss man ja wissen, der Jurist, der studiert ja erstmal Jura, macht das erste Staatsexamen und dann kommt die praktische Ausbildungszeit, die Referendarzeit. Und man ist überall mal als Referendar, bei Gericht, bei einem Rechtsanwalt, bei Behörden, unter anderem auch bei der Staatsanwaltschaft. Und die Arbeitsweise hat mir eigentlich unheimlich gut gefallen und vor allen Dingen das Arbeitsklima auch. Die Türen sind da alle auf, da ist jeder für jeden da und das ist etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Und das ist bei Anwälten zum Beispiel anders?
Ja, Anwälte sind mehr Einzelkämpfer, die sind ja zum Teil allein in ihrer Kanzlei, haben natürlich dann noch Mitarbeitende, die für sie mit da sind. Aber so eine große Gemeinschaft, das ist mal was Besonderes und das ist auch schön.
Mhm. Und ich habe sogar auch gehört, dass Staatsanwalt so Anwärter und Anwärterinnen gerne nach Wuppertal kommen wollen. Weil irgendwie liegt daran, die Stadt ist zwar groß, aber nicht zu groß. Vielleicht auch an dem, was Sie gerade erwähnt haben, dass es hier relativ streng zugeht. Bekommen Sie davon was mit?
Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, Leute zu finden, die bei uns arbeiten wollen. Also jedenfalls nicht im staatsanwaltschaftlichen Bereich. Da sind wir durchaus beliebt. Das mag auch mit daran liegen, dass man vielleicht noch verhältnismäßig kostengünstig Wohnraum hier bekommt. Versuchen Sie das mal in Köln, dann wissen Sie, wovon ich rede. Ansonsten sind wir genauso auf dem Arbeitsmarkt einer der Bewerber für Arbeitskräfte wie andere auch.
Mhm. Und warum haben Sie sich damals für Wuppertal entschieden?
Na, ich wohne hier. Ich liebe es, kurze Wege zu haben zur Arbeit und sowas. Ich bin eine Viertelstunde im Büro, wenn es gut läuft.
Und das ist so der größte Grund, der für Wuppertal spricht, oder?
Nein, das ist einer der Gründe, wo ich ganz persönlich mit festmache, dass ich dann ganz gerne auch hier diene.
Haben wir jetzt schon gesagt, Sie suchen im Moment auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne?
Ja, wir suchen Leute, ja. Und zwar für den Geschäftsstellenbereich und zwar gern auch Quereinsteiger. Das sind Leute aus anderen Berufen, namentlich Büroberufen aller Art. Und wer sich dafür interessiert, heute Abend ist auf Facebook und Instagram von Radio Wuppertal auch eine kleine Werbekampagne von uns. Da steht dann auch drauf, wie man es findet und wie man es machen kann. Wir freuen uns über Leute, die zu uns wollen.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche in dieser Stunde mit dem Wuppertaler Oberstaatsanwalt Wolf Tillmann Baumert. Gucken Sie eigentlich in Ihrer Freizeit noch sowas wie Krimis?
Selten. Sie sagen selten. Also das hat rein Unterhaltungswert und ja, manchmal tue ich das, aber selten.
Weil man sich ja eh den ganzen Tag damit beschäftigt und dann in der Freizeit noch die Arbeit zu beschäftigen, das nervt dann, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob Ärzte, wenn die nach Hause kommen, Arztserien gucken. Also ich gucke dann jedenfalls nur sehr selten Krimis. Das ist ja auch was völlig anderes. Das sind erfundene Fälle und das, was da gezeigt wird, ist ja selbst ansatzweise nicht das, was wirklich passiert.
Vielleicht ärgert man sich dann eher darüber, dass die Wirklichkeit da so verzerrt wird.
Ja, man muss das ausblenden. Also ich sag mal so, wenn Sie von mir aus einen Tatort sehen, die Kommissare, die da rumlaufen, machen alle 10 Minuten mindestens einen kritischen Fehler, der dazu führt, dass wahrscheinlich die Hälfte der Beweise, die die finden, überhaupt nicht verwertbar ist. Also wenn das wirklich so wäre, da würde ich mit dem Kantholz zwischengehen. Aber das ist natürlich alles nur Unterhaltung und wenn man den Anspruch ranlegt, ist das auch wirklich gut.
Naja gut, man darf nicht so mitdenken, ne? Wie Nein, Sie das sehen, nicht. Das schon durch die Staatsanwaltsbrille. Aber was es ja auch gibt neben Krimis, sind diese True Crime Podcast zum Beispiel, höre ich persönlich auch. Sind ja manchmal auch so ältere Fälle, aber teilweise auch aktuelle Sachen, die da aufgearbeitet werden. Was halten Sie davon?
Ja, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits kann ich verstehen, dass so eine gewisse voyeuristische Neugier, die Menschen haben und die bedienen wollen. Aber man darf nicht vergessen, jede schwere Straftat hat auch Opfer. Und wenn die Opfer das dann wieder hören, dann ruft das wieder die Tat in ihnen wach. Also von daher, es hat auch durchaus einen Negativeffekt. Aber das ist unsere Zeit. Heutzutage, die Leute lieben das und wollen das hören.
Ja, ich kann es bei mir selbst auch gar nicht erklären, warum das irgendwie so eine Faszination auslöst und dass man sich irgendwie dann noch in der Freizeit mit Mord und Totschlag beschäftigen muss. Das ist ja nichts Schönes unbedingt, ne? Aber irgendwie ist das, ja, es ist so eine Faszination. Haben Sie schon mal reingehört, irgendwelche True-Crime-Podcasts oder Serien oder sowas?
Jetzt mal ganz ehrlich, nein.
Nee, davon haben Sie ja auch tagtäglich genug eigentlich. Genau, wir sprechen gleich über ein Thema, was vielen Staatsanwaltschaften im Moment so ein bisschen Kopfzerbrechen zerbreitet. Das ist die Zahl der Sexualdelikte. Die nimmt zu, weil es da irgendwie ein neues, sehr strenges Gesetz gibt. Und da gibt es auch einen kuriosen Fall aus Wuppertal. Den möchte ich gleich gerne noch mit Ihnen besprechen hier im Elbertalk. Radio Wuppertal ist hier im Elbertalk, dem großen Interview am Sonntag. Heute ist der Wuppertaler Oberstaatsanwalt Wolf Tillmann Baumert bei mir im Studio. Herr Baumert, Sie müssen sich im Moment viel beschäftigen mit, ich habe es gerade Sexualdelikte genannt, das trifft es aber nicht ganz, sondern es geht um sexualisierte Darstellungen. So haben wir es gerade ein bisschen präzisiert, also Fotos oder Missbrauchsdarstellung von Kindern. Warum ist das im Moment so ein großes Thema?
Ja, das ist ein großes Thema, weil man ja erhebliche Tätergruppen allein schon aufgespürt hat. Die sind ja auch durch die Medien gegangen, wo es Missbrauchsringe gab zum Nachteil von Kindern und wo dann auch entsprechendes Bildmaterial getauscht worden ist. Der Gesetzgeber hat da die Strafen massiv verschärft, was grundsätzlich wünschenswert ist, hat aber auch, ja, man kann sagen, richtig heftig draufgehauen, was dann in Einzelfällen auch schon mal zu unbilligen Ergebnissen führt.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, da gab es so einen ganz kuriosen Fall aus Wuppertal, der das so ein bisschen deutlich macht, was Sie meinen. Ein Mann, der eigentlich nur irgendwie einen schlechten Witz machen wollte und dafür dann eine Freiheitsstrafe sogar gekriegt hat. Was war das?
Ja, das hat es gegeben. Das ist ein Familienvater, völlig unbescholten, auch unverdächtig in irgendeiner Form da pädophil unterwegs zu sein. Und der hat einen, ja, ich möchte mal sagen, Bilderwichs zugeschickt bekommen und ja, da wollte jemand zeigen, dass er schon als Kind der größte Hengst war und das wurde dann mit einem Bild belegt, wo zwei nackte Kinder aufeinander lagen und das wurde dann so geschrieben nach dem Motto, guck mal, das war ich früher schon am Strand. Also ist natürlich geschmacklos, aber dieses Bild hat er im Internet damit gehabt und jetzt muss man wissen, das Internet wird jeden Tag von unseren amerikanischen Freunden durchgeguckt und gefiltert. Und wenn die was finden, melden die das und die forschen auch aus, wo das herkommt. Und dann kriegen wir im Endeffekt eine Meldung, dass hier von einem Wuppertaler Rechner aus so ein Bild verbreitet worden ist. Und dieser Mann ist dann auch ermittelt worden und angeklagt worden. Das müssen wir auch machen, wenn ein Verbrechen auffällt, dann gibt's keine minderschweren Fälle oder sowas, in diesem Fall schon mal gar nicht. Da ist mindestens ein Jahr Knast drauf, also ist der Mann vor Gericht gestellt worden. Und dann auch verurteilt worden. Und das für das Teilen eines, wenn man so will, schlechten Witzes.
Der ist wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, als plötzlich die Polizei da vor seiner Tür stand, oder?
Ja, natürlich. Also klar, der hat sich da überhaupt nichts bei gedacht. Und ist dann trotzdem jetzt verurteilter Straftäter.
Sie haben ja gesagt, dass Sie diese Fälle auch verfolgen. Als Staatsanwalt ist man dabei, wenn der Tatverdächtige noch gesucht wird, bis hin, dass er irgendwie verklagt wird. Waren Sie im Gespräch mit ihm? Hat er irgendwie geredet? Hat er erzählt, wie es ihm geht damit?
Ja, ich war in der Hauptverhandlung und habe ihn angeklagt. Und das war einer, der hat kaum verstanden, was da passiert mit ihm. Er sagt, Mensch, ich habe doch nur einen Witz gemacht. Ich habe das Bild selber bekommen und einfach nur irgendwo jemanden geschickt. Und ich muss sagen, ich habe extrem selten Mitleid mit Leuten, die vor Gericht stellen. Mit dem armen Kerl hatte ich Mitleid.
Aber Sie mussten das machen. Das ging jetzt nicht. Sie hatten nicht die Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, ach ja, war doch nur ein Witz.
Nein, die hat man nicht. In dem Moment, wo ein Verbrechen geschieht, müssen wir mit aller Konsequenz da rein. Und das tun wir dann auch. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Und da dürfen wir dann auch keine Gnade zeigen.
Musste der Mann dann auch ins Gefängnis? Oder?
Nein, die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Aber wenn Sie sich vorstellen, das heißt auch schon eine ganze Menge. Der Mann wird keine Auslandsreise mehr machen können, wenn er ein Visum braucht, weil kein Land der Welt sie reinlässt, wenn sie eine Vorstrafe wegen Kindesmissbrauchs oder Kinderpornografie oder solchen Sachen im Führungszeugnis stehen haben. Dann hat er eine Bewährungsauflage, die er erfüllen muss. Also das ist schon ein hartes Ding.
Ja, was denken Sie denn, was könnte man da irgendwas nachbessern in der Gesetzgebung?
Ja, man könnte einen minderschweren Fall einführen. Das heißt, wenn man nicht zwingend ein Jahr Mindeststrafe hat, dann kann man auch wegen Geringfügigkeit und wenn es gegen Auflagen ist, so ein Verfahren einstellen. In unserem Fall war das gesetzlich ausgeschlossen.
Und dann könnten Sie als Staatsanwalt also entscheiden, so hier, den klage ich jetzt nicht an.
Das könnte man machen, da würden wir auch das Gericht einbeziehen und uns das dann vom Gericht auch absegnen lassen, dass der dann von mir aus eine Geldauflage zahlt. Und wenn es ein Monatsgehalt ist, aber dann im Führungszeugnis dieses Ding nicht stehen hat.
Jetzt hatte ich am Anfang gesagt, es kommt viel zu solchen Fällen. Ist es tatsächlich so, dass sich das häuft, weil das eben so geringe Delikte oder noch nicht mal ja, so dumme Witze sind und was der eine oder andere eben auf dem Handy hat?
Also das sind nicht immer nur dumme Witze. Also was da zum Teil verschickt wird, das ist einfach nur widerlich, wenn Sie das sehen. Das ist dann klar kinderpornografisches Material und auch mit der Zielrichtung, dass die Täter sich gegenseitig mit diesen Bildern versorgen. Und da darf es auch keine Gnade geben und die gibt's auch nicht. Aber es verunsichert natürlich die Menschen, wenn sie wissen, auf einmal wird man für was vor Gericht gestellt, obwohl man eigentlich gar nichts Böses gewollt hat.
Das ist ja die Frage, was darf ich dann eigentlich noch auf dem Handy haben? Was ist mit den Bildern von meinen Kindern am Strand?
Ja, da gibt's eine klare Grenze. Es darf nicht der sogenannte Sexualbezug da sein. Also das klassische Pädophilenbild, wo das nackte kleine Kind auf dem Rücken liegt und der Täter fotografiert das von oben, da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das nichts Normales mehr ist, sondern etwas Strafwürdiges. Aber ich sag mal, das kleine Kind mit Quietscheentchen in der Badewanne oder beim Spielen am Strand, das ist immer noch erlaubt, das dürfen sie immer noch fotografieren und auch teilen und auch haben. Ob sie das immer veröffentlichen sollen, das ist eine ganz andere Frage, das würde ich nicht tun. Aber dass man das mal für den Familienumkreis filmt oder knipst, völlig okay.
Aber es führt schon zu Verunsicherung irgendwie in der Bevölkerung.
Ja, also jetzt muss man, ist mich meine Telefonnummer, wenn man ein bisschen sucht, findet man die im Internet. Also meine dienstliche Nummer natürlich nur. Und da bin ich auch schon angerufen worden von einem älteren Herrn, der sagte, Mensch, darf ich mit meinem Enkel überhaupt noch an den Strand und da ein Foto machen? Und das konnte ich ihm dann guten Gewissens sagen, ja natürlich, das dürfen Sie noch. Und habe ihm auch erklärt, wo da die Grenze ist. Und die wollte der auch gar nicht überschreiten, der war einfach nur verunsichert.
Ja, zu sowas führt das dann eben, ne? Aber es ist natürlich auch gut, Sie haben das ja schon ganz gut eingeordnet, dass dieses Thema angegangen wird und auch hart bestraft wird, wenn es sich um eine Straftat handelt. Einen Punkt hatten Sie gerade angesprochen, das ist nur so im Nebensatz gefallen, aber ich finde es ganz interessant, amerikanische Freunde durchforsten das Internet. Das machen nicht die Deutschland selbst, die deutschen Staatsanwaltschaften?
Nein, das dürfen wir gar nicht. Wir haben in Deutschland einen sehr extremen Datenschutz. Die Amerikaner kennen sowas nicht. Und von daher, alles, was die uns bringen, dürfen wir verwenden. Machen wir auch. Und hätten wir die nicht, würden wir die Täter gar nicht finden.
Herr Baumert, was ist das eigentlich für ein Gefühl, so in einem Gerichtsraum?
Ja, also für mich ist das eine sehr professionelle Sache. Ich mache das ja schon seit vielen Jahren schon. Das ist ja auch so ein bisschen ritualisiert, ne? Also es hat ja bestimmte Abläufe, die Verfahrensordnung vorschreibt. Und klar, es ist durchaus manchmal ein bisschen aufregend. Mal gucken, was passiert, was die Zeugen sagen, wie auch vielleicht unsere Angeklagten sich dann äußern. So ein bisschen Spannung ist immer dabei. Und zum Schluss gibt es ja das große Finale mit dem Urteil. Und dann sieht man ja, ob man mit seiner Argumentation richtig gelegen hat oder eben nicht.
Ja, ich dachte gerade hier in Wuppertal, das Amtsgericht, das hat ja auch schon eine lange Geschichte, ne? Das ist da irgendwie so altehrwürdig, wie man das vielleicht eben aus Serien und Filmen kennt, ne? Dass das Gefühl da so groß ist.
Ja, wobei wir haben in Wuppertal ja das Justizzentrum, das ist ja verhältnismäßig neu, also dass man in alten Räumen sitzt, ist eher in den Strafsachen selten.
Ja, das Gebäude an der Staatsanwaltschaft, das ist ja an der OV, das ist sowieso so ein bisschen, ja, mehr so Bürogebäude halt, ne? Aber da gibt es ja auch was Spannendes und da gibt es die Asservatenkammer, wo die ganzen Beweise gelagert werden. Was liegt da alles? Wie groß ist die?
Also Sie müssen sich vorstellen, wir haben eine ganze Etage unter unserem Gebäude. Und das ist eine große Halle mit verschiedenen Sektionen und verschiedenen gesicherten Räumen, wo dann alles liegt, was mit Strafsachen zu tun hat. Von eingesammelten Waffen über Drogen, über Beweisstücke aller Art, das lagern wir alles.
Also das heißt, die Polizei kommt da nach einem langen Tag Arbeit dahin und sagt, hier, das haben wir heute eingesammelt, bitteschön.
Ja, die Polizei bringt uns die Sachen tatsächlich und zwar dann, wenn wir die fürs gerichtliche Verfahren brauchen. Also die blutige Bierflasche von heute Morgen mit unserem Fall mit dem armen Fitnesstrainer, der da was ins Gesicht gekriegt hat, wird auch irgendwann bei uns landen, wenn die Polizei damit durch ist mit der Spurensicherung und Auswertung, damit wir das zur Not auch bei Gericht vorlegen können als Beweisstück, damit der Richter sich auch angucken kann, womit das arme Opfer da traktiert worden ist.
Und das ist genauso, wie man sich das vorstellt, in so einer Plastiktüte ist da noch das Blut dran und man ja. Sieht alles.
Also wir machen die Dinger nicht sauber, dann würden wir Spuren vernichten. Also klar, das ist dann natürlich in der Tüte, sonst wäre das ja auch total unhygienisch. Aber klar, Sie müssen sich vorstellen, es sind lange Regalreihen, wo das dann natürlich entsprechend sortiert mit Nummern und allem drin ist. Und da sieht man dann, was es so alles gibt.
Und was ist so das Krasseste, was es gibt?
Also das Krasseste, was ich mal gesehen habe, waren zwei Kanister mit Wasser. Das Problem war, in dem Wasser hatte sich eine Leiche zersetzt. Das war nämlich eine Badewanne, wo ein Mordopfer drin lag. Und das wurde dann auch eine ganze Zeit aufbewahrt, weil in dem Wasser dann noch Spurenmaterial war.
Oh, das ist ja gruselig, da kriegt man ja eigentlich Albträume von.
Naja, da gehen Sie so schnell nicht mehr selber baden.
das glaube ich. Also es verfolgt Sie auch schon, obwohl Sie so sehr sachlich über alles sprechen können.
Ja, ich bin ja nur auch keine Maschine, ne? Klar, also die meisten Fälle lassen mich kalt, das ist so, dafür ist man Profi. Aber natürlich manchmal nehmen Sie auch ein bisschen was mit nach Hause, ein paar Bilder und das ist dann manchmal auch nicht schön.
Und wie machen Sie das dann? Haben Sie einen Therapeuten?
Nein, ich habe keinen Therapeuten. Nein, Gott sei Dank brauche ich da keinen. Nein, da müssen Sie halt auch ein gewisses Privatleben haben, das Sie dann auch manchmal ein bisschen ablenkt.
Dass man das auch so abgrenzen kann von der Arbeit dann, ne? Was passiert denn dann irgendwann mit diesen Asservaten? Ne? Also klar, das Wasser wird wahrscheinlich irgendwann professionell weggeschüttet, aber es gibt ja auch andere Sachen, Waffen und Messer und das alles. Was passiert damit?
Also Waffen vernichten wir oder geben die an die Polizei zu Trainings- und Übungszwecken. Drogen, klar, die werden verbrannt, wenn wir die nicht mehr brauchen. Und alles andere, da gucken wir nach, ob man es noch gebrauchen kann. Und dann wird es versteigert. Und da haben wir eine Internetplattform für, justiz-auktion.de. Und wer mag, kann da mal drauf gucken. Das ist eBay für die Justiz, wenn Sie so wollen. Wir vertickern da alles vom ausrangierten Computer bis hin zum Ferrari Testarossa, den wir irgendeinem Kriminellen weggenommen haben.
Ach, okay, der kriegt das weggenommen. Und wo geht das Geld dann hin?
Das Geld geht, ja, es kommt drauf an, wenn wir Geschädigte der Straftat haben, dann zahlen wir damit tatsächlich die Tatopfer aus. Und ansonsten freut sich der Staat über Mehreinnahmen.
Herr Baumert, vielen Dank für diesen Einblick in die Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Wir sind leider schon am Ende unseres Interviews. Ich fand es total spannend. Hat mich gefreut, dass Sie hier waren.
Ja, gern geschehen.